Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich habe eine Gästin und ich jetzt gerade finde ich es unglaublich schade, dass ich keinen Videopodcast habe. Das habe ich natürlich schon öfter mal gedacht, aber heute war ich so richtig geflasht. Die Ines ist da und sie sieht einfach wunderschön aus. Ein rotes Oberteil und so eine Lebensfreude strahlst du aus. Das ist wirklich bam, ich bin irgendwie geflasht. Hallo Ines.
Hallo, danke und danke für die Einladung.
Total gerne. Ich freue mich, dass das klappt, weil ihr wirklich schon einen Weg hinter euch habt. Also die dich bei Instagram verfolgen, klingt auch immer so gruselig, die dir folgen.
Ja.
Die wissen das auch schon. Es sind, also wenn ich es mal so grob einfach mal auf den Punkt bringe, ich glaube jetzt 17 künstliche Befruchtungen, 5 Jahre Kinderwunsch und jetzt steht ihr so an so einem Weg oder standet eigentlich vor der letzten künstlichen Befruchtung, vor dem Weg Abschied oder wie könnte es weitergehen? Und das gucken wir uns ein bisschen an irgendwie.
Ja.
Was ist so euer Weg? Geht der weiter? Wenn ja, wie geht der weiter? Und vielleicht können wir so ein kleines bisschen schon mal vorher erzählen, wie das, was so ihr schon hinter euch habt, bevor wir vor allem auch den Blick darauf werfen, was vielleicht jetzt noch so kommt. Also 5 Jahre, 17 künstliche Befruchtungen. Das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich nicht sofort mit Kinderwunschklinik angefangen, oder?
Nee, also wir haben jetzt fast genau 3 Jahre, sind es jetzt 3 Jahre und eine Woche, da war unsere erste künstliche Befruchtung und davor haben wir schon 2 Jahre auf natürlichem Weg probiert und wir kannten zwar in unserem Umfeld Menschen, die in der Kinderwunschklinik waren, also das fand ich immer war ein Vorteil, aber auch wieder ein Nachteil, weil man wusste natürlich auch, was passiert im positiven wie im negativen Sinn oder was passieren kann. Und viele haben den Zugang, glaube ich, nicht. Also von dem her ist es schon gut, glaube ich, dass man jemanden im Umfeld hatte.
Nicht so Berührungsängste oder so, ne? Dass man,
irgendwie, also jetzt, wo ich schon so lange in dem Game drin bin, kann ich mich da fast nicht mehr reindenken, wie das war, weil das so klar ist, so normal, wie man über seine Gebärmutter spricht oder über sämtliche sonstige Organe und was da noch dazu gehört. Das
ist was man auch alles weiß und so,
ja,
ne?
Das ist das Smalltalk-Thema, was vorher so schambehaftet war. Vor allem auch mit fremden Personen auf meinem Profil. Genau, also und wir haben tatsächlich 2 Jahre natürlich probiert und dann sind wir in die Kinderwunschklinik. Und ich wollte lange nicht in die Kinderwunschklinik. Wir haben uns dann auch verschiedene angeschaut und haben uns dann für eine entschieden, die bei uns einfach räumlich von der Distanz her in der Nähe war, weil ich damals noch in einer Festanstellung war und das natürlich alles auch gemanagt gehört hat.
Ja.
Genau, und so haben wir damals begonnen. Der Deal war, wir machen einen Versuch und wenn es nicht klappt, dann machen wir nicht weiter.
Ach, ehrlich? Oh, das ist doch Wahnsinn,
tatsächlich,
oder?
Ja.
Also ich finde, du bist, das werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs auch merken, so ein sehr greifbares Beispiel für all das, was im Kinderwunsch stattfindet, nämlich, dass man ständig Grenzen überschreitet.
Yes.
Man hat eine Grenze und dann überschreitet man die. Und vorher, und das habe ich letztens noch mit irgendjemandem auch besprochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit Klientin oder Podcast-Gästin, dass sie sagt, ja, dann höre ich immer, oh, ich könnte das nicht, wie du das machst, so. Ja, habe ich auch gedacht, ich könnte das nicht. So, aber jetzt mache ich es halt eben doch, weil der andere Weg würde bedeuten, ich verabschiede mich von diesem Herzenswunsch, der so existenziell ist. Und dann geht man über eigene Grenzen wirklich hinaus oder wächst darüber hinaus, ne?
Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich auch unterschätzt. Das hätte ich auch nie geglaubt, dass man so viele Grenzen durchbricht, weil mein Mann und ich sind sehr straight. Wir haben einen Plan, wir haben Abmachungen, wir halten uns da auch dran. Aber in dem Fall, ja, haben wir ständig alles über Bord geworfen und ständig alles neu geplant. Und also das ist wirklich was, was, finde ich, am meisten Energie zieht an dem Ganzen.
Dieses so, da ist ja überall eine Ungewissheit drin. Und überall so was Unberechenbares, dass man sich selber nicht trauen kann. Manchmal im Hinblick aufs Bauchgefühl, ne, diese Symptome, die wir alle kennen. Ha, ich glaube, ich bin schwanger, irgendwie sowas. Und gleichzeitig dieses, hä, ich habe doch mal gesagt, bis hierhin gehen wir und nicht weiter. Wir waren uns total einig, das war total klar. Jetzt sind wir an dem Punkt und merken, es stimmt nicht mehr. Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, das stimmt nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich mich vertan hätte, aber es hat sich was verändert, es hat sich was entwickelt, so irgendwie, ne?
Ja, entwickelt trifft es auch ganz gut. Also, und was du angesprochen hast, du kannst dir selber nicht mehr trauen, das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Also, man unterschätzt es, aber es ist wirklich so, du kannst dir nicht mehr trauen, weil du nicht mehr unterscheiden kannst, ist es jetzt meine Angst, die mich zurückhält? Ist es wirklich was, wo ich sage, hey, ich möchte den Versuch nicht, weil ich abschließen möchte, weil ich diesen Wunsch nicht mehr möchte, weil der Wunsch für mich nicht wichtig genug ist? Das ist die Angst, ist es, also du weißt nicht mehr, was ist meine Intuition, was ist mein Bauchgefühl, was ist irgendwie mein rationaler Verstand. Da habe ich mich auf dem Weg dann echt schwer getan, noch unterscheiden zu können. Und es muss natürlich matchen. Also man ist ja auch nicht allein mit den
Ja,
Entscheidungen.
ja.
Man hat einen Partner an seiner Seite und im besten Fall ist man sich einig, aber man kommt oft an den Punkt, wo man sich vielleicht im ersten Fall nicht einig ist oder wo man unterschiedliche Blickwinkel hat, wo jeder unterschiedliche Grenzen hat, das kommt ja noch on top.
Ja, allerdings. Gerade so dieses, wenn man sagt, hey, wir waren uns doch einig. Und wenn einer sagt, nee, für mich steht die Grenze immer noch und der andere sagt, für mich nicht mehr. Ich kann die locker überschreiten. Weil das andere wäre schlimmer, als jetzt diese
Ja,
Grenze zu überschreiten, ne?
genau.
Aber da seid ihr euch tatsächlich beeilt und ihr habt ja viele, viele Grenzen, da seid ihr drüber hinausgewachsen, so möchte ich das jetzt eher mal nennen. Und ihr wart euch aber immer einig oder gab es da auch mal Diskussionen und Zeit, die jemand anders oder die einer von euch vielleicht noch brauchte?
Nee, wir waren uns eigentlich nicht immer einig.
Okay.
Also zwischendurch schon.
Ja.
Zwischendurch, wo man so in dem Hamsterrad war, das kennen bestimmt viele. Man macht einfach, okay, ein Versuch ist fehlgeschlagen, okay, Augen zu durch, nächster, nächster, nächster. Man kennt die Abläufe, man ist so in dem Strudel drin, da wird einfach, man funktioniert. Aber es gab natürlich schon immer für uns den Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wann wollen wir denn aufhören? Ich habe es gerade erzählt. Also der erste Versuch war für mich ja, wir machen das einmal und hören auf.
Ja, krass.
Und dann war es aber so, wir hatten damals eine Nullbefruchtung.
Ach so. Pff.
Wir hatten eine IVF, haben eine Nullbefruchtung und wir waren ja so naiv. Wir wussten ja gar nicht, dass das passieren kann. Also ich war
Nee.
völlig unvorbereitet auf die Situation, mein Mann auch.
Wie
Und
alt wart ihr da? Entschuldigung, dass ich so reingrätsche.
das war vor 3 Jahren. Also ich hatte damals Geburtstag. Das heißt, das war mein 35. Geburtstag, wo wir die Nachricht bekommen haben, dass eine Nullbefruchtung war. Wir haben uns eigentlich ein schönes Wellnesswochenende ausgedacht, weil wir dachten, ja, wir bekommen dann, das war ein Samstag, das weiß ich noch, wir frühstücken schön, dann bekommen wir den Anruf vom Labor unterwegs und dann machen wir so ein richtig schönes Wellnesswochenende, bevor es dann zum Transfer kam,
Ja,
geht.
ja.
Kam dann natürlich alles anders.
Oh.
Und wegen dieser Nullbefruchtung haben wir dann aber gesagt, wir machen es nochmal, weil es war ja kein richtiger Versuch in dem
Nee.
Fall für uns.
Nee,
Es war natürlich
genau.
die komplette Vorbereitung. Ich würde das auch als Versuch zählen, aber es war für uns keine richtige Chance. Und deswegen haben wir es nochmal gemacht. Und dann hängst du natürlich drin, weil dann sagt jeder, okay, also im Schnitt braucht man 3 bis 4 Versuche. Ihr seid vielleicht 4 bis 5 Versuche. Mein Mann hat dann immer Wahrscheinlichkeiten nachgegoogelt und geschaut, ja, okay, also wenn es auch, vielleicht haben wir jetzt Pech, dann sind wir nicht bei den 3 bis 4 dabei, sondern vielleicht bei den 5 bis 6. Und dann machst du einfach so weiter. Und irgendwann kam aber schon der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, aber jetzt irgendwie brauchen wir mal einen Cut für uns, weil wir sind wirklich Menschen, die gern planen und da war halt gar keine Planung mehr möglich. Und noch dazu flattern hier ja auch Rechnungen rein.
Jo.
Das darf man ja auch immer nicht unterschätzen. Das Geld, das geht hier einfach die ganze Zeit raus. Und genau, dann haben wir gesagt, unsere Deadline, die wäre gewesen letztes Jahr tatsächlich. Ende letzten Jahres haben wir gesagt, also Anfang letzten Jahres, haben wir gesagt, das ist das Jahr der Entscheidungen. Wir haben dann entweder ein Kind, sind schwanger oder hören auf.
Okay.
Und dann war es aber so, dass das Flüssigkeit in den Eileitern war, die wurden dann beide in der OP gekappt, aber da war auch wieder eine Entscheidung zu treffen. Macht man es nicht? Ich hatte ein Jahr davor erst eine Endometriose-OP. Man weiß, dass sich das körperlich wieder zurückwirft. Du bist jetzt körperlich nach so Stimulationen ja eh nicht mehr so fit.
Ja.
Dann war das im Dezember, wo wir gesagt haben, wir wollten eigentlich aufhören. Und das war so die erste große Entscheidung zu sagen, okay, machen wir diese OP? Das würde bedeuten, wir durchbrechen unseren Deal, dass das Jahr der Entscheidungen ist und machen danach weiter, weil ansonsten hätten wir es uns sparen können.
Ja.
Und das war die erste Entscheidung, wo wir uns dann beide einig waren und gesagt haben, okay, das wird unsere Chancen verbessern. Wir werden immer dran denken, wenn wir es nicht tun. Deswegen Entscheidung über Bord werfen und weitermachen.
Das heißt, was war das genau für eine OP? Also die haben die Eileiter durchkappt?
Genau, also es war so, dass ein Jahr zuvor schon mal Flüssigkeit in der Gebärmutter sichtbar war im Ultraschall. Und da war die Vermutung da, es war aber nur einmal sichtbar, dass eventuell durch meine starke Endometriose entzündliche Flüssigkeit in die Gebärmutter wandert, über die Eileiter.
Okay.
Und damals war ich aber frisch operiert, also oder was heißt frisch operiert, das war die letzte OP war 3 Monate her.
Ja.
Das war eine sehr aufwendige OP und da haben wir gesagt, machen wir definitiv nicht die OP, vor allem nicht auf Verdacht, das passt für uns nicht. Und sind dann ein Jahr lang in die IVF naturell gestartet, haben dann aber wieder Flüssigkeit gesehen.
Okay.
Und eine andere Ärztin, es war eine andere Klinik dann auch, hat unabhängig von dem letzten Arzt gesagt, dass das natürlich eine Option wäre, die Eileiter zu kappen, um genau diese Flüssigkeit eben von der Gebärmutter fernzuhalten.
Verstehe, ja. Weil ihr sowieso bei IVF und ICSI seid und es nicht mehr natürlich versucht, war
Richtig.
das irgendwie ja die beste Idee sozusagen oder
Genau.
die
Und es war
Hoffnung.
natürlich auch ein Abschied, weil man hat immer noch die Hoffnung,
Ja.
immer, jeden
Ja.
Monat,
Ja.
dass es, wie man es so oft hört, auf natürlichem Weg funktioniert. Man einfach sich denkt, hey, mein Gott, ich habe meine Periode nicht bekommen, vielleicht bin ich schwanger und man hat einen positiven Test. Also
Ja.
diesen Abschied mussten wir da schon gehen, dass das definitiv dann nicht mehr funktionieren wird.
Krass, krasse Entscheidung. Warst du
Ja.
in all den Jahren, bei all den 17 künstlichen Befruchtungen und die 2 Jahre auf natürlichem Wege, also A, interessiert mich natürlich Diagnosen, Endometriose hast du gerade schon erwähnt und Flüssigkeit, warst du einmal schwanger?
Nee.
Nie,
Nee,
okay.
nie.
Wie ist das?
Also es gab nie eine Einnistung
Ja.
und wir sind so lange im Dunkeln getappt, weil wir nicht wussten, liegt es an den Eizellen, liegt es an den Spermien, liegt es an der Endometriose, die Auswirkung von der Endometriose, in dem Fall dann die Gebärmutter. Also es war ja immer so viel Ungewissheit da und deswegen ist mir auch dieses Thema Diagnostik so wichtig. Weil wenn ich mir denke, was ich jetzt für ein Wissen habe und was wir für ein Wissen zum Start hatten, wir hatten einfach gar keine Ahnung bei der ersten künstlichen Befruchtung. Null.
Nein.
Wir sind dahin, wir haben den Leistungskatalog gesehen und haben gesagt, okay, wir bezahlen alles, wir möchten einfach das volle Programm, weil wir wollen beim ersten Versuch schwanger werden.
Ja.
So blöd, wie sich das anhört, ich musste immer drüber lachen.
Na, es
Und
gibt's ja. Es gibt es ja auch. Das muss man ja sagen. Es ist jetzt
es
nicht super
gibt's.
wahrscheinlich, aber ja.
Ja. Und dass man aber nicht nur Behandlungen dazu buchen kann, sondern ganz viel in Sachen Diagnostik über diese Standardwerte hinaus testen kann, das war uns damals überhaupt nicht bewusst. Und es war vor 3 Jahren, also ich kannte da keine Insta-Kinderwunschprofile, die darüber gesprochen haben, wo ich mich irgendwie informieren hätte können.
Nee, genau. Überleg mal, bei mir ging ja der Kinderwunsch 2015 los. Da gab es alles wirklich noch gar nicht, gar nicht. Da gab es ein paar Foren und ich hatte wirklich das Gefühl, das ist eine Schnitzeljagd. Mit jeder, also ich hatte halt viele Fehlgeburten und ich hatte immer das Gefühl, mit jeder Fehlgeburt kriege ich neue Informationen, die heben mich
Genau,
in so ein
genau.
Next Level. Und dann kann ich die Untersuchung machen, wo ich denke, kann mir mal einer direkt am Anfang sagen, was ich für Optionen habe?
Ja,
Dann liegen alle
wie
Karten
so
auf
ein
dem Tisch.
Puzzle mit
Ja.
verschiedenen Teilen. Und ich habe mir auch mal gewünscht, dass ich dieses Gesamtbild mal habe, um
Exakt.
dann zu sagen, welches Teil mache ich als nächstes und das selber
Exakt.
entscheiden kann.
Ganz genau, weil man ja auch ein Bauchgefühl hat. Manchmal denkt man ja, ha, nee, ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich glaube, meine Gebärmutterschleimhaut ist nicht gut genug aufgebaut. Und immer haben die alle gesagt, nö, nö, alles gar kein Thema. Doch, war ein riesengroßer Punkt, abgesehen von Killerzellen und so, ne? Und da dachte ich, wieso, also ja, wieso muss man das so mühsam zusammentragen? Du hast, glaube ich, auch so ein, möchte ich auch unbedingt nochmal, ich habe das jetzt mit Fehlgeburten gemacht, dass Frauen so einen Begleiter haben, den sie sich einfach runterladen können. Wenn sie eine Fehlgeburt haben, dass sie so ein bisschen Orientierung bekommen, was das
Geil.
Medizinische angeht, aber auch was das Emotionale angeht. So, was kommt da auf mich zu? Was könnte das bedeuten und so? Weil oftmals wird man leider von den Ärztinnen nicht so gut aufgeklärt, wie man es bräuchte, ne? Geschweige denn aufgefangen.
Nee, leider nicht. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man sagt, okay, es gibt eine Standarddiagnostik oder meine Übersicht, was es überhaupt für Diagnostikmöglichkeiten gibt und wie die zusammenhängen. Und dann selber zu entscheiden, natürlich mit Empfehlung des Arztes immer, in welche Richtung kann man gehen und
Genau.
was macht man schlussendlich. Aber man hat ja gar keinen Anhaltspunkt, es gab nichts. Und deswegen habe ich auch im Januar, genau das war das, was du jetzt auch angesprochen hast,
Ja.
diese Diagnostik-Checkliste gemacht, weil im
Ja.
Januar haben wir für uns nochmal alles auf den Kopf gestellt, auch wenn wir das schon so oft gemacht haben und haben nochmal komplett aufgeschrieben, was haben wir gemacht, was gibt es noch für Optionen, haben uns wieder hier tot gegoogelt und was fehlt noch, was können wir noch machen, was wollen wir noch investieren in Diagnostik und haben dann noch ein paar Sachen nachgeholt. Und ich meine, wir waren da ja schon über 2,5 Jahre im Kinderwunsch.
Ja, Wahnsinn. Wie hast du das mental eigentlich alles gepackt oder wie packst du das? Weil du sagst ja auch auf Instagram, dass ich liebe auch mein Leben und ich genieße mein Leben und du strahlst das auch wirklich aus. Also ich sage jetzt einfach mal so eine Stabilität, so eine grundsätzliche. Und es sieht auch immer so aus, als hättest du dir deine Leichtigkeit bewahrt oder immer wieder zurückerobert. Wie machst du das? Und ja, auch wie ist das für dich mental, dass da nie ein positiver Test mit dabei war? Ist das gar nicht so schlimm oder ist das was mit dir macht irgendwie?
Das sind ja so viele Aspekte, die da irgendwie reinkommen. Also zum einen, zum ersten, das sage ich auch immer auf meinem Profil, ist es natürlich nicht so, dass ich jeden Tag gut drauf bin, dass ich nicht auch mal verzweifelt bin. Und das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, auch wenn ich nicht der Typ bin, das hier alles so zu zeigen. Also wenn ich da wirklich down bin, dann halte ich meine Kamera da nicht drauf. Beziehungsweise ich habe schon Videos, aber ich habe die noch nicht geteilt. Ich möchte es einfach nicht. Mag sein, dass das vielleicht irgendwann mal anders ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich es nicht, weil ich mit dem Kinderwunschprofil halt immer zeigen wollte, oder es ist eigentlich mehr wie ein Kinderwunschprofil, ich wollte immer zeigen, wie wichtig es ist, dass man bei sich bleibt, egal mit welcher Herausforderung man im Leben konfrontiert wird. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen nochmal ausholen, um da die Überleitung zu schaffen. Ich habe dieses Profil nicht gestartet, um für mich ein Kinderwunschtagebuch zu machen. Ich wollte eigentlich ein Profil haben, um Frauen zu stärken, in ihre Selbstverantwortung, in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen, weil mir dieses Thema so wichtig ist. Und habe dann auch mit ein paar Videos am Anfang so begonnen und eine Freundin von mir hat dann gesagt, du, warum redest du nicht einfach über dein Leben, über gerade jetzt halt natürlich Kinderwunsch, weil dadurch zeigst du doch schon, wie du bist und was für dich im Leben wichtig ist. Und dann war der Startschuss, dass ich sage, okay, dann allen Mut zusammennehmen und einfach mal über das reden, was mich denn da jetzt auch so mit begleitet und wo man einfach viel Stärke braucht.
Ja.
Und so ist es dann auch gewachsen. Aber genau, und deswegen gibt es bei mir nicht so viel Content, wo ich mich wirklich extrem verletzlich oder aussichtslos zeige. Aber die Momente gibt es natürlich. Und es ist mir trotzdem wichtig, auch wenn ich es nicht zeige, immer wieder zu betonen, weil ich auf keinen Fall will, dass ich ein falsches Bild vermittle.
Also
wir hatten
so
auch gerade, ja, auch gerade im Februar
zum Positivität
Beispiel.
Oder
nee,
sowas,
überhaupt
ne?
nicht. Genau. Also man darf traurig sein. Man muss trauern. Und ich habe die ganzen 3 Jahre viel, viel, viel getrauert. Man hat viele Abschiede auf diesem ganzen Weg. Und das ist alles wichtig, so anzunehmen, wie es kommt. Und dann auch, ich weiß gar nicht, wie viele Termine ich abgesagt habe, weil ich nicht konnte, weil ich mental nicht stark war, weil ich nur geheult hätte, weil ich es einfach nicht geschafft habe oder vorher irgendwie einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt habe.
Ja.
Also es ist nicht immer Sonnenschein. Aber ich glaube auch, dass man durch ein hohes Maß an Resilienz besser durch bestimmte Situationen kommt. Und ich habe, so blöd wie es sich anhört, einen Vorteil, dass ich halt schon mehrere Herausforderungen in meinem Leben gehabt habe. Und dann denke ich mir immer, die habe ich auch gewuppt, dann werde ich das jetzt auch noch hinkriegen. Also das ist einfach was, wo ich mir denke, nee, aus der Erfahrung heraus, ich hatte jetzt kein mega easy Leben, nicht immer. Und das ist jetzt nicht schön, aber es gibt so viele Herausforderungen bei so vielen Menschen. Ne? Manche haben schwerwiegende Krankheiten oder irgendwas in die Richtung. Die gehen da auch durch. Und so gehe ich halt jetzt auch durch. Und weil du Leichtigkeit angesprochen hast, Leichtigkeit ist das, was mir immer am wichtigsten war und was ich definitiv verloren hatte.
Ja, ehrlich. Okay.
Voll verloren. Voll verloren. Ich mache jedes Jahr ein Vision Board und da steht auf meinem Vision Board von diesem Jahr ganz groß Leichtigkeit drauf, weil ich mir die wieder zurückholen wollte. Und es war auch total süß. Mein Mann hat mir zum Geburtstag letzte Woche eine echt süße Karte geschrieben, wo er auch drauf eingegangen ist und gesagt hat, ich weiß, dass dir Leichtigkeit so extrem wichtig ist und dass du alles dafür tust, um das wieder zurückzuholen. Und deswegen lass uns 4 Tage nach Paris fahren oder 5, weiß ich jetzt nicht, aber hat mir auf jeden Fall Paris geschenkt. Mit diesem Hinblick auf Leichtigkeit. Und klar wird Paris jetzt nicht die Leichtigkeit zurückbringen, aber es sind halt so viele Bausteine im Leben. Und ich glaube, der Kern ist einfach, damit du da gut durchkommst, immer zu wissen, wer bist du, Wie gehst du mit Herausforderungen um und vor allem mit Rückschlägen? Was brauchst du, um trauern zu können, um die Gefühle zuzulassen, aber auch wieder nach vorne blicken zu können? Und ich hatte das vor dieser Zeit schon. Wenn du das noch nicht hast, dann musst du das natürlich während dieser Zeit noch aufholen und halt zusätzlich lernen. Und ich glaube, das ist dann das Schwierige da drin.
Ja, ich finde das so spannend. Also wirklich ein Punkt, mit dem ich mich immer wieder beschäftige, wo ich auch relativ ausführlich mit Nora Imlau drüber spreche. Die ist in meiner 100. Folge im September dann zu Gast, aber ich habe das schon aufgezeichnet. Die ist so großartig. Also alle, die Eltern werden wollen, folgt Nora Imlau. Das ist ein Geschenk. Und da sprechen wir auch so viel über Resilienz, über Widerstandskraft und wie man da durchkommt. Und ich bin auch immer an einer Resilienzforscherin dran, weil ich das super spannend finde, weil ich glaube, zum einen hilft das, wenn du eine gute Kindheit hattest, wo du gesättigt rausgehst, geliebt, gehalten, geschützt, geborgen und daraus in die Welt gehst und dann Dinge schaffst, weil du weißt, ich habe im Rücken diesen sicheren Hafen. Und dann gibt es so viele Menschen, die ich persönlich kenne, die eine beschissene Scheißkindheit hatten, denen es überall gemangelt hat, die teilweise im Kinderheim waren, geschlagen wurden, alles Mögliche. Und die haben einen Lebenswillen, die haben eine Resilienz, die haben eine Stärke, eine Kraft in sich, einen Humor, der sie auch durchträgt, wo ich immer denke, Wahnsinn. Und deswegen, ich finde, das ist schwer greifbar. Was macht es, dass man... Weißt du, es kann ja auch sein, dass die Dinge, die du vorher erlebt hast, dass die dich so gebrochen haben, dass du sagst, der Kinderwunsch ist jetzt einer zu viel. Das packe ich jetzt nicht
ja,
mehr.
Ja, klar. Das kann definitiv auch sein, ja.
Ja. Und deswegen
aber so eine
so
Resilienzforscherin wäre tatsächlich mal extrem interessant. Also ja. Ich habe da für mich, ich vertrete die Meinung, dass ich glaube, dass du an deinen Herausforderungen wächst und am schnellsten Resilienz aufbaust, wenn du selbst aus eigener Kraft Herausforderung, das heißt nicht allein, aber aus eigener Kraft kann man sich auch Hilfe holen, aus eigener Kraft da rausgefunden hast. Und ich glaube, dass es nicht gut ist, seinen Kindern alles von weg wegzuräumen, alle Hürden und so weiter, alle Probleme, die sie haben werden. Und ich beobachte das aber so häufig und das triggert mich immer extrem, weil ich mir denke, ich glaube, je mehr ihr wegräumt in dem Fall, desto weniger lernt das Kind, für sich einzustehen und einfach auch Probleme selber zu lösen und auch mit schlechten Ergebnissen, mit negativen Situationen, die nicht mehr änderbar sind. Das kommt halt einfach im Leben vor. Oder Fehlern, die nicht mehr auszubessern sind, umzugehen.
Genau. Ich glaube, das heißt Rasenmähereltern oder so. Ich weiß, das hat ja alles einen Begriff, dass sie so alles wegräumen halt irgendwie.
Ja, genau.
Und klar verstehe ich den Impuls, das Kind schützen zu wollen, aber ich glaube auch, der Schlüssel der Sache ist ja, nicht alles wegzuräumen, sondern da zu sein und zu halten und das mit auszuhalten,
Ja,
wenn diese Situationen da sind und dem Kind halt zu zeigen, das fand ich gerade einen wunderschönen Satz, den du gesagt hast, alleine das zu bewältigen kann ja auch heißen, sich alleine Hilfe zu suchen, um da eben nicht komplett alleine durchzumüssen, ne? Also sondern irgendwie eine Handlungsfähigkeit zu behalten und eine Selbstwirksamkeit, durch tiefe Täler durchzukommen, mit welchen Hilfsmitteln auch immer. Also hoffentlich keine Drogen und so weiter, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich meine, so, ne?
Ja,
Ja.
genau.
Ja, spannend.
Ja.
Oh, jetzt kommen wir hier sehr ins Philosophische schon, aber ich finde, das macht der Kinderwunsch auch mit einem, oder? Ja.
Ja, tatsächlich ist es so.
Okay, dann gucken wir nochmal auf eure Reise zurück. Also 17 künstliche Befruchtungen und ich weiß noch, ach, ich überlege gerade, ob wir die Geschichte erzählen, aber ich glaube, da würde ich fast sagen, guckt euch das Instagram-Profil von Ines an. Weil das war so spannend, dass ihr gesagt habt, das wird jetzt unsere letzte künstliche Befruchtung. Ihr seid nach Spanien gegangen, ne? Und dann hieß es, okay, das soll es jetzt irgendwie werden. Und dann, so wollen wir es versuchen, kurz zusammenzufassen, was da passiert
Ja,
ist.
also in Kürze, ganz in Kürze war es so. Also, dass wir nach Spanien gegangen sind, muss ich aber auch sagen, habe ich natürlich auch diesem Profil zu verdanken, weil ich mit so vielen Frauen in Kontakt gekommen bin. Wir haben vor 2 Jahren auch schon überlegt, ob wir nach Spanien gehen, aber das war für uns, auch wenn wir gern reisen, war für uns nicht erreichbar. Und was wir gesagt haben, nee, was würden die anders machen? Warum sollten wir da hingehen? Also nur durch mein Profil und diesen ganzen Kontakt zu den Frauen, auch zu unserer jetzigen Entscheidung, sage ich dann später noch was dazu, sind wir überhaupt da drauf gekommen. Und ich hatte, weil du vorher angesprochen hast, ich strahle so eine Leichtigkeit aus, ich hatte tatsächlich im Februar einen absoluten Tiefpunkt. Wir sind dann in Urlaub gefahren und unser Urlaub oder unser Reisen war immer so ein Heiligtum und war das, was uns extrem viel Energie gebracht hat.
Ja.
Dieser Urlaub war aber nicht so. Es war für mich ein ein Wahnsinn, weil wir kurz vorher erfahren haben, dass der Embryo, auf den wir uns verlassen hatten, zum Kryokonservieren, es nicht geschafft hat. Das heißt, wir sind 2 Tage später dann in den Urlaub. Ich habe das noch gar nicht verarbeitet gehabt. Wussten dann nicht, wie es weitergeht, weil wir immer die Gedanken hatten, in diesem Urlaub sind wir total entspannt, weil wir eine Blastur auf Eis haben und das wird unser Kind. Wie so viele Situationen halt, die man immer so verknüpft.
Ja.
Und von dem her war dieser Urlaub auch so schlimm, weil der ganz anders war von der Sicherheit her, wie man es eigentlich dachte und weil alles offen war. Also es stand einfach die ganze Zeit die Frage im Raum, was machen wir? Und für mich war da einfach Endstation. Es war so eine auswegslose Situation, weil ich dachte, ich habe diese OP hinter mir gehabt. Wir haben jetzt wieder keine Blasto. Das heißt, wir wollten eigentlich ja aufhören das Jahr zuvor. Ich kann nur wieder die Zähne zusammenbeißen, meinem Körper alles zumuten an hormonellen Belastungen, die es so gibt. Oder ich kann sagen, okay, wir geben irgendwie auf. Also in dem Fall aufgeben für uns. Und es hat sich nichts richtig angefühlt, gar nichts.
Ja.
Und genau, dann haben wir danach gesagt, okay, also wenn wir noch einen Versuch machen, dann werden wir den definitiv im Ausland starten, entweder in Tschechien oder in Spanien. Und dann haben wir uns eben nach langem Hin und Her für Spanien entschieden. Die Gründe habe ich ja auf meinem Profil ganz deutlich nochmal gesagt. Und ja, das sollte der letzte Versuch werden. Tatsächlich hatten wir auch da Herausforderungen. Mein Mann hat eine Gürtelrose bekommen. Ich war gesundheitlich nicht fit. Also es war wirklich ein Wahnsinn, dieser Spanienaufenthalt. Im Nachhinein kann man immer drüber lachen, aber in dem Moment war das halt alles andere als lustig.
Ja.
Und man hat sich da so durchgeboxt. Und dann war ja auch war so, dass wir Embryonen hatten und in eine Duo-Stimme gegangen sind. In eine Duo-Stimme, aber nicht mit total tollen Erfolgsaussichten, sondern mit 50-50. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren, dass die Hormone anschlagen.
Kannst du einmal kurz sagen, für alle, die sagen Duo-Stimme, was ist das genau? Also ich glaube, die meisten sind im Thema, aber vielleicht auch nicht unbedingt.
Duo-Stimme ist einfach, dass nach einer Punktion gleich nochmal stimuliert wird und es kann sein, dass dadurch eine bessere Eizellqualität erreicht wird.
Also man hat im Grunde genommen keine zweite Zyklushälfte so gesehen, sondern man macht zwei erste hintereinander.
Ja.
Also Östrogen, Östrogen, Östrogen. Um halt, ja, hoffentlich nochmal zum einen mehr oder eine bessere Qualität halt an Eizellen zu gewinnen.
Ja, richtig. Und ja, bei uns hat man ein paar Follikel gesehen. Also es war eine minimale Chance da, weil die aber so minimal war und wir beide wirklich am Ende, nicht am Ende waren, aber uns das wirklich sehr geschlaucht hat, haben wir gesagt, okay, wir fangen an zu stimulieren. Ich hatte eine gute Ärztin in Deutschland an der Seite, die mein Arzt in Spanien auch sehr schätzt, die sich persönlich kennen. Und deswegen haben wir das durchführen können. Also sind wir zurück, haben stimuliert, hatten dann eine Punktion in Deutschland. In dem Fall haben wir uns auch wieder entscheiden müssen, gehe ich für die Punktion nach Spanien. Wir hatten nämlich nicht viele Follikel. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele ich hatte, ob das 3 oder 1 war. Auf jeden Fall wenig für eine Chance auf eine Blastur am Ende. Und haben uns dann in Rücksprache mit beiden Ärzten für Deutschland entschieden, hatten dann eine Blastur. Und dann kam die nächste Entscheidung, schicken wir die jetzt nach Spanien zurück, weil wir waren ja in Deutschland.
Ja.
Oder nicht, weil wir wollten die genetisch untersuchen lassen, haben uns dann dagegen entschieden und haben sie ja kryokonservieren lassen. Und das war ja, diese Duo-Stimme sollte der letzte Versuch sein. Dann gab es aber, stand die Aussage im Raum von meiner Ärztin, dass nach hoher Stimulation oft spontan Schwangerschaften entstehen. Also diese Hormone müssen irgendwas im Körper halt bewirken, dass die Chancen auf eine Schwangerschaft die nächsten 2 bis 3 Zyklen steigen. Und nachdem aber ich ja keine Eileiter mehr habe und das ausgeschlossen war, hat sie gesagt, sie möchte mir nur ans Herz legen, auch mit keiner oder minimaler Stimulation einfach die nächsten 3 bis 4 Zyklen mitzunehmen.
Ja, also quasi stimulieren oder auch nicht stimulieren, aber gucken, was ist da, kann man was gewinnen? Ja, okay.
Und somit waren wir halt wieder an dem Punkt, wir haben eigentlich gesagt, wir machen die letzte Behandlung, nimmt man es mit oder nicht? Und das war dann auch der erste Punkt, wo wir uns nicht einig waren, weil mein Mann gesagt hat, so wie du es vorher schon gesagt hast, hey, wir hatten einen Deal, wie oft wollen wir unsere Grenzen jetzt noch durchbrechen? Wir haben das schon so oft gemacht und es wird immer weitergehen, wenn wir jetzt wieder sagen, wir machen weiter. Ja, und haben damit langen Hin und Her haben wir dann tatsächlich entschieden, dass wir die nächsten Zyklen noch mitnehmen. Genau, also beim ersten waren wir uns, glaube ich, noch einig und beim zweiten dann aber nicht mehr und haben den dann trotzdem noch mitgenommen.
Okay.
Ja. Genau, und jetzt eben waren wir an dem Punkt, wo wir den letzten Transfer hatten, der Blasto, die in der Duo-Stimme entstanden ist, begonnen in Spanien und abgeschlossen in Deutschland.
Wow.
Und dann aber leider mit einem negativen Test.
Ja, gerade, ich glaube, letzte Woche, ne?
Letzte Woche ist Sonntag, war es,
Mhm.
glaube ich, genau. Und das ist natürlich schon was gewesen. In diese Blasto haben wir natürlich, auch wenn wir sie nicht genetisch testen haben lassen, ganz, ganz, ganz viel Chancen gesetzt, weil es ja so viel, ich weiß gar nicht, so viel Herz, ob für Herzblut ausreicht, da kann man gar nicht in Worte fassen. Wir haben so
Alle
viel
Ressourcen
getan.
rein, ja, alle
Genau,
Ressourcen rein, die ihr
alles, was
habt,
es gibt, Geld, Emotionen, alles, alles,
Kraft,
alles, alles einfach mal rein.
ja.
Und so viel Hoffnung auch drin hatten, dass gerade weil diese Blasto in der Duo-Stimme entstanden ist, genau das jetzt die Lösung sein wird. Und wir hatten ja auch ganz viele andere Sachen noch gemacht. Wir haben ja meine Eileiter abgetrennt. Das heißt, da waren auch für uns wieder bessere Chancen da. Wir haben die Supplements dazu genommen. Wir haben immunologische Sachen, Gerinnungssachen habe ich mit eingenommen, wo wir gesagt haben, also jetzt ist wirklich, es sind nach so vielen Jahren, nach 3 Jahren, die besten Chancen, die wir je hatten. Und trotzdem hat es nicht funktioniert.
Wie ging es dir da bei dem mit dem negativen Test und jetzt eine gute Woche später?
Besser als ich dachte. Also tatsächlich war es immer so, dass ich mir dachte, wenn dieser letzte Versuch, also wenn das jetzt wirklich nicht klappt, dann habe ich echt Angst, dass mich das in ein Loch reißt.
Ja.
Das hatte ich, aber ich glaube, es war einfach so, ich hatte meinen Tiefpunkt im Februar.
Mhm.
Und den habe ich für mich, wie auch immer ich das gemacht habe, so eingeordnet, dass mich die anderen Versuche zwar extrem viel Kraft und Emotionen gekostet haben, aber ich stehe so fest, die werfen mich nicht mehr aus der Bahn. Und ich glaube, es war halt einfach so eine Mischung aus, weil im Februar hatte ich auch extrem Angst, eine Depression zu bekommen, weil du hast ja auch immer die Möglichkeit, du weißt ja nicht, wie weit kann ich noch gehen? Du hast
Ja.
es vorher angesprochen, du vertraust dir selber nicht mehr und du weißt auch irgendwann nicht mehr, weil du schon so viele Grenzen durchbrochen hast. Ist es jetzt dann eine zu viel? Endet es in einer Depression und ich sage dann vielleicht, hey, das war too much, hätte ich das lieber mal nicht gemacht.
Genau. Und das weiß man alles in diesem Moment nicht. Man kann es nicht einschätzen. Ist es
Genau.
jetzt genau die Hürde, die ich noch gehen muss? Entweder für meinen Frieden, den ich hinterher damit machen kann, falls es nicht klappt, oder weil das dann eben der Punkt ist und der Wendepunkt, der Schlüsselpunkt, dass es klappt. Und das weiß man nicht. Und also ich hatte auch genau so einen Tiefpunkt, wie du ihn hattest. Und es geht natürlich auch mit Kraftlosigkeit, mit Erschöpfung einher, mit einer hohen Hoffnung, die dann stark runterfällt, ne, nach der Operation. Und dann ist da diese Hoffnungslosigkeit, wenn man das Gefühl
Genau.
hat, irgendwie habe ich keinen Strohhalm mehr, an dem ich mich
Genau.
festhalten kann, der mir sagt, ja gut, du könntest das noch machen, dann könnte es klappen. Und wenn man das nicht hat, das reißt einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, ne?
Ja, also dieses Gefühl war, also das Gefühl, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben, weil das ist, und ich dachte auch nie, dass man das im Kinderwunsch haben kann, ehrlich gesagt.
Hm.
Also das hat mich auch überrascht. Vor allem, wir waren ja, oder wir sind es immer noch, auch wenn wir natürlich traurig sind, was darf ja auch beides sein, glücklich. Wir haben eine lange Partnerschaft und haben unser Leben ohne Kind gelebt. Und es war gut, so wie es war. Hat ja auch einen Grund, dass man dann spät irgendwie sich für ein Kind entscheidet, auch wenn wir immer gesagt haben, wir wollen Kinder, aber wir haben das natürlich immer ein bisschen aufgeschoben. Und trotzdem, dass mich das dann so runterreißt, das war schon auch eine Überraschung.
Ja, total.
Und von dem her, genau, um auf den Test jetzt zurückzukommen, es war schlimm, aber ja, es gab einfach viele, viele schlimmere Momente irgendwie. Und was ich auch sagen muss, und jetzt kommt die Überleitung zu einem neuen Thema, wir haben uns natürlich, also wir haben ja gesagt, wir machen den letzten Versuch in Spanien. Dann hatten wir schon natürlich untereinander auch Diskussionen, weil wir noch 2, 3 weitere Versuche hatten, um ja noch diese guten Chancen mitzunehmen danach, wo man dann auch hinkommen ist und gesagt hat, okay, aber wie weit wollen wir jetzt noch gehen? Spanien war schon der letzte Versuch, jetzt machen wir schon wieder weiter. Und was ist, wenn es jetzt wirklich nicht klappt, dann ist Ende. Das war unser Deal. Ende, definitiv. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, weil dir laufen halt die Möglichkeiten weg, das Ende kommt immer näher und du weißt, du hast nicht mehr viele Chancen, dass ich mir gedacht habe, ich wollte immer ein Ende, ich wollte immer einen Zeitpunkt haben. Aber so kurz davor habe ich festgestellt, Ich kann nicht einfach aufhören. Auch wenn mein Leben schön ist ohne Kind, auch wenn wir zu zweit total glücklich waren ohne Kind. Wir haben viele andere Lebenssachen, die uns Kraft geben, aber wir haben so viel investiert. Ich habe zu meinem gesagt, Mann, ich habe dann auch mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, ich weiß, wir haben verschiedene Deals, ich wollte auch immer eine Grenze, aber ich selber stehe jetzt vor dem Problem. Ich habe so viel investiert, ich habe alles da reingegeben und jetzt stehe ich dann da mit nichts. Das kann ich nicht. Ich kann nicht einfach sagen, okay, 5 Jahre Adios, vor allem 3 Jahre Kliniken, über 50.000 Euro investiert. Nee. Und dann kommst du halt an den Punkt und sagst, okay, aber wie machen wir weiter? Und was ist, wenn der eine sagt, hey, nee, ich will nicht mehr, der andere aber sagt, ich möchte weiter, so lange, bis ich ein Kind habe. Und da kommen dann auf einmal zwischen diesem ganzen Wahnsinn, der dich ja eh begleitet bei so vielen Versuchen und bei diesen letzten Versuchen, eine neue Diskussion auf die du völligst unvorbereitet triffst.
Und wart ihr euch einig oder war das dann so dieses, nee, ich möchte jetzt hier ein Ende und du sagst aber, ich muss es noch weiter probieren, auf welchem Weg auch immer, was es so Möglichkeit gibt, Adoption, Pflegschaft, Eizellspende und. Ne, es gibt ja noch ein paar theoretische
Ja,
Optionen sozusagen.
auch das war so ein Prozess. Also wir waren uns anfangs nicht einig. Ich glaube aber auch, weil ich meinen Mann emotional gar nicht so abgeholt habe. Also man hat ja als Frau vielleicht noch viel mehr, weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich als Mensch so viele Gedankengänge. Und auch das, was ich gesagt habe, dass ich nicht aufhören kann, das habe ich ihm natürlich erzählt, aber diese ganzen Gedankengänge davor, das sind ja Wochen davor vergangen, viele Bausteine, die mich zu dieser Entscheidung gebracht haben, die konnte ich ihm ja gar nicht so schnell wiedergeben. Also der war, glaube ich, schon ein bisschen überrumpelt, indem er gesagt hat, okay, jetzt kommt die hier und sagt, sie kann nicht aufhören. Und ich habe aber auch gesagt, ich weiß aber auch nicht, was ich machen soll, weil ich kann auf der einen Seite es nicht akzeptieren, dass wir mit nichts aus dieser Nummer rausgehen und auf der anderen Seite habe ich keine Lösung.
Scheiße.
Also ich konnte, weil er hat ja gesagt, okay, aber was bedeutet das für dich? Und ich sage, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann warst du wieder an einem Punkt, wo der eine sagt, okay, wir wollten eigentlich aufhören. Ich habe gesagt, ja, aber wir wollen weitermachen und keiner wusste, wie und was.
Und hattest du nicht irgendwas so, wo du sagst, ja, ich habe schon eigentlich eine Tendenz, ich traue mich nur noch nicht so ganz, die vor mir selber auszusprechen oder so?
Ich hatte verschiedene Gespräche im Vorfeld. Das ist das, was ich gesagt habe. Also da war natürlich mein Mann auch da ein bisschen überrumpelt, weil ich so viel dann im Vorfeld, man kriegt halt durch Insta ganz viele Kontakte her und man wird so viel inspiriert von anderen Frauen. Und ich erzähle ihnen zwar schon viel, aber das, wenn ich alles jeden Tag erzählen müsste, also meine Stunden, da reichen unsere Stunden gar nicht aus. Aber was schon da war, dass ich gesagt habe, okay, also vielleicht müssen wir uns verabschieden von diesen künstlichen Befruchtungen, die kommen eh nicht mehr für mich in Frage. Also das stand für mich fest. Aber vielleicht ist Adoption eine Möglichkeit. Vielleicht ist Pflege in welcher Form auch immer eine Möglichkeit. Und vielleicht ist Eizellspende eine Möglichkeit. Und ich habe eine Frau kennengelernt, die hat auch ganz viele Versuche hinter sich gehabt und hat dann gesagt, weißt du, am Ende wollte ich nie eine Adoption, ich wollte nie eine Pflegschaft und ich wollte nie eine Eizellspende. Ich habe verschiedene künstliche Befruchtungen durch. Ich hatte eine Eizellspende ohne Erfolg durch. Und jetzt dann hat sie mir ein Bild gezeigt von ihrer Familie. Habe ich eine ganz tolle Familie, bestehend aus einem Adoptivkind und einem Pflegekind. Und das war für mich so prägend, weil ich dachte, also ich stand dem Thema schon offen für andere Menschen gegenüber, aber für uns war es einfach keine Option, irgendwie was anderes in eine Familie reinzunehmen für uns. Und da habe ich mich dann informiert, also habe ich dann mit meinem Mann telefoniert, sage ich schon, mit meinem Mann gesprochen, habe gesagt, hey, vielleicht eine Adoption, eine Pflegschaft. Also wir haben uns da zwar schon immer wieder mal informiert darüber, aber nicht so gezielt und sind dann aber an den Punkt gekommen, wo einer, ich muss jetzt nicht sagen, wer das war, weil es spielt keine Rolle, aber wo einer gesagt hat, okay, eine Adoption kommt für ihn nicht in Frage und bei einer Pflegschaft waren wir uns beide in dem Fall dann zum Glück einig, weil wenn wir uns da nicht einig gewesen wären, wäre es natürlich schwierig geworden, waren wir uns beide einig, dass es nichts für uns ist. Das heißt, die Adoption war eigentlich von einem ausgeschlossen, die Pflegschaft für uns beide, weil wir einfach, ja, wir reisen viel, wir möchten flexibel sein und du hast bei einer Pflegschaft ja oft auch einen Kontakt zu einer Herkunftsfamilie, dann musst du das, finde ich habe da wirklich höchsten Respekt vor allen Familien, die das mitbetreuen, du musst diese ganzen Emotionen auffangen können, wenn der Kontakt zur Herkunftsfamilie da ist, wenn dir der Vater vielleicht nicht kommt, das Kind 2 Wochen drauf gewartet hat auf diesen Termin, du brauchst da auch die Kraft und ich muss sagen, ich hatte das nach 5 Jahren Kinderwunsch nicht mehr. Ich traue es mir gerade einfach gar nicht mehr zu. Und wenn so eine Rückführung da wäre, im schlimmsten Fall, ich glaube, ich würde dran zerbrechen. Also genau, deswegen haben wir Pflegschaft für uns ausgeschlossen. Wobei so eine Dauerpflege könnte ich mir irgendwann in der Zukunft vielleicht mal vorstellen. Aber emotional gerade, ohne ein Kind zu haben, würde es mich, glaube ich, aufbrechen, wenn ich das Kind wieder abgeben müsste.
Man muss immer gucken, an welchem Punkt man da gerade ist und was man sich für sich selber vorstellen kann. Ich habe eine Folge auch dazu gemacht, falls euch das interessiert, wenn ihr es gerade hört. Also es gibt eine Folge zur Pflegschaft, da habe ich eine Pflegemutter zu Gast, die das erzählt. Die ist da auch total super vernetzt. Da gibt es WhatsApp-Gruppen und so. Also das ist echt toll, was die auf die Beine gestellt hat. Packe ich in die Shownotes, um das nur einmal kurz als Option reinzuwerfen. Für diejenigen, die sagen, ah, ich könnte mir das schon irgendwie vorstellen.
Ja, also ich finde das auch wirklich toll. Ich finde es gut, dass es gibt. Ich finde es gut, wenn es jemand macht. Es muss halt zu einem persönlich passen und in die Familie, zu dem Paar selber.
Unbedingt.
Und ja, genau. Und dann war für uns jetzt quasi noch offen Adoption für einen Teil und Eizellspende.
Ja.
Und da haben wir viele, viele, viele Gespräche darüber geführt. Wir haben uns viel informiert. Wir haben jeder für sich allein drüber nachgedacht und recherchiert. Und ja, sind dann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen es auf jeden Fall mit einer Eizellspende probieren.
Das ist so aufregend.
Das ist aufregend. Und es war ja dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir können uns das vorstellen.
Ja.
Also das war ja so dieser erste Schritt. Okay, beide können sich das vorstellen, ganz vorsichtig natürlich.
So ein Rantasten erstmal an das Thema, ne?
Ja. Und haben dann aber beide auch festgestellt, je mehr wir uns darüber informiert haben, dass wir dem Thema zwar offen gegenübergestanden sind, uns aber nie richtig dazu informiert haben und waren dann total baff, als wir uns informiert haben, auch in Sachen Epigenetik, was das so alles mit sich bringt.
Ja.
Und wann dann irgendwann war, ich weiß noch, das war so ein Abend und eine Freundin hat mir eine Voice von einer Epigenetikerin weitergeleitet als Unterstützung zur Entscheidungsfindung und wir haben die angehört und dann waren wir beide im Bett und haben uns angegrinst und haben gesagt, eigentlich hätten wir es doch schon viel früher machen können, oder?
Wow.
Also es war so, dass wir gesagt haben, hey, wir können uns mit dieser Erklärung, mit allem, was man so gehört hat, wir haben auch mit dem Arzt in Spanien natürlich im Vorfeld gesprochen, mit vielen, die schon eine Eizellspende hatten oder gerade machen. Und es war für uns dann auf einmal so klar.
Schön.
Das ist so gekommen. Ich glaube aber, man braucht einfach einen Prozess, um dahin zu kommen. Also klar, man sagt jetzt so, ja, hätte man früher machen können, aber ich glaube, es braucht genau diesen Prozess. Jeder hat da seinen eigenen, um auf sowas zu kommen.
Absolut, da bin ich fest von überzeugt. Das ist nichts, was man einfach mal eben so eine Entscheidung trifft, sondern da mussten vorher, du hast es auch angesprochen, viele Abschiede waren vorher schon da. Ne, also der Abschied, es könnte auf natürlichem Wege klappen, weil die Eileiter gekappt sind. Ne? Dann immer wieder Abschiede, es hat wieder nicht geklappt und so. Und dann ist da dieser große Abschied als Fragezeichen im Raum. Und da hast du ganz klar für dich gefühlt und festgestellt, nee, das kann ich noch nicht, das kann ich nicht. An dem Punkt bin ich gerade nicht. Also werfen wir auch da wieder die Karten auf den Tisch. Was gibt es zur Auswahl? Wie könnte es weitergehen? Und das war, wir hatten 6 Jahre unerfüllten Kinderwunsch, mein Mann und ich. Und wir haben uns dann auch, also ich vor allem, aber wir haben das dann irgendwann auch beide gemacht, uns dem Thema angenähert, immer mehr. Mhm. Weil mein großer, großer Wunsch war es, schwanger zu sein.
Mhm.
Also das war so eine tiefe Sehnsucht, dass ich das an meinem eigenen Körper, in meinem eigenen Körper erleben darf, dieses Wunder, dass für mich Adoption und Pflegschaft da für irgendwann später vielleicht mal eine Option waren. Aber ich wollte diese Schwangerschaft erleben. So. Und deswegen war das für mich dann was sehr... Also das hat mir ganz viel Hoffnung gegeben, dass es diese Option gibt. Und ich finde, da ist Instagram ein absoluter Segen, weil wenn man Berührungsängste hat und man kriegt immer mal wieder hier, was hört man da, kriegt man was mit. Hier probiert es eine mit einer Eizellspende, da erzählt eine im Podcast, habe ich auch schon, ne, eine im Podcast, die 2 Eizellspenden hatte, 2 Töchter hat und so. Und dann verliert man so ein bisschen dieses, Nee, das machen wir nicht. Also, ohne da richtig reinzufühlen, sagt man ja oft,
Ja.
nee, machen wir nicht. So. Und dann nähert man sich dem aber immer mehr an, weil man es von außen sieht, weil es einem immer öfter begegnet und weil man selber sich mehr damit beschäftigt. Gerade das Thema Epigenetik ist halt gigantisch, was du mit dem Kind, auch wenn das eine andere Frau, aus einer anderen Frau die Eizelle stammt, aber was der Embryo von dir als Mama mitbekommt, ist ja Wahnsinn. Ihr tauscht Zellen aus, ne? Das ist ja ein Blutkreislauf und so. Also das ist eine Prägung, der Herzschlag, den dein Kind dann hört von dir. Was es riecht, das Fruchtwasser, das ist alles ja von dir. Das ist ja alles da in deinem Körper und von dir. Das ist einfach Magic. Ich finde das unglaublich. Und
Ja, und ich habe mal die Erklärung gehört, dass es quasi so eine Eizellspende ist, quasi die Hardware, die du hast, also wie bei einem Computer, die Hardware ist die Eizelle und alles an Software gibst du als Mutter mit, sobald die Eizelle in deiner Gebärmutter andockt, und das sage ich jetzt immer so, und sich einnistet und in deinem Blutkreislauf drin ist. Und die Vorstellung macht es leichter, glaube ich, oder so dieser Vergleich, diese Metapher, sich da mal reinzudenken und dann weiterzugehen und sich nochmal zu informieren.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt habt ihr diese Entscheidung getroffen.
Ja.
Hattet ihr die schon so ein bisschen vor dem letzten Versuch, dass du sagst, der hat dich auch nicht ganz so runtergerissen, weil du
Genau.
wusstest, da ist am Ende des Horizonts ist noch ein
Genau.
Lichtblick, den
Und
wir,
ich
ja.
glaube, das hat natürlich der eine Rückschlag oder diese Tiefphase im Februar und auch, dass wir wussten, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Eizellspende machen. Damals war das alles vertraglich noch nicht fix. Wir haben Gespräche geführt, wir konnten es uns beide vorstellen. Wir waren da dann auch positiv dem gegenüber. Aber wir hatten es in Aussicht, genau. Und das ist natürlich schon was. Und dann war natürlich wieder ein Abschied, weil du hast dann wirklich mit diesem negativen Test war das der Abschied. Es wird mit deinen eigenen Eizellen nichts mehr. Und es war schon nochmal so ein kurzer Augenblick, dass ich mir gedacht habe, boah, krass, will ich das wirklich jetzt, wo es dann tatsächlich so weit ist, kann ich mir das wirklich vorstellen und will ich das und komme ich damit klar? Aber es war wirklich ein kurzer Augenblick und ich glaube, wenn man so weit gegangen ist und sich da einig ist, man hat sich informiert, dann ja, also für mich war das irgendwie klar. Und die letzte Entscheidung, dass sie dann wirklich gesagt haben, okay, also wir haben uns nach dem Test haben wir natürlich nicht gleich hier einen Anruf in Spanien gemacht und gesagt, so, also wir kommen jetzt zur Eizellspende. Wir haben uns da schon Zeit genommen, zu trauern, das zu verarbeiten, ne? Auch unsere Familien informiert und haben natürlich schon nochmal abgewägt und haben mit unserem Arzt auch nochmal gesprochen. Also wir hatten nochmal ein Gespräch mit ihm, auch wie der Ablauf ist, wie das alles vonstatten geht nochmal. Und haben dann überlegt, wollen wir es wirklich durchziehen, weil es kann natürlich, also man sagt immer Eizellspende, aber auch da Insta kriegt man natürlich viel mit, kann es
Claudia
sein, dass die
Brunner.
Eizellspende nicht funktioniert.
Ja, Claudia ist so ein hartes Beispiel, finde ich, ne?
Genau. Und mit ihr bin ich da ja auch immer in Kontakt und das war schon was, wo wir gesagt haben, okay, können und wollen wir diesen Weg noch gehen, weil das hört sich easy an und wenn man das so auch, wenn man es unseren Familien erzählt, die waren da auch offen und haben sich das angehört. Wir haben aber auch dazu gesagt, hey, das hört sich jetzt einfach an, aber nur damit ihr das versteht, es ist keine Garantie da, dass das funktioniert. Auch hier ist keine Garantie da. Wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit und wir fühlen uns bei dem Arzt gut aufgehoben, in der Klinik gut aufgehoben. Es kostet noch mal viel Geld, also wir haben da noch mal ein Invest, aber es kann sein, dass es nicht funktioniert.
Gibt es da eigentlich Zahlen dazu, wie wahrscheinlich oder wie hoch ist das Risiko, dass es nicht
Ja,
klappt?
ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zahlen auf unsere Klinik oder generell bezogen sind. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich habe die Aussage bekommen, dass wir bei dem ersten Transfer bei 65% Wahrscheinlichkeit sind und zweiter Transfer 85%. Genau.
Oh, ja, das ist natürlich trotzdem brutal, das zu wissen, ne? Weil natürlich, es gibt auch junge Frauen, die eine Fehlgeburt haben, ne? Das ist natürlich
Ja.
im Alter wahrscheinlicher, steigt das Risiko, aber es ist ja auch nicht komplett ausgeschlossen bei einer jungen Frau. Ach, boah, das ist, jetzt könnten wir wahrscheinlich noch mal eine Stunde reden, wie das alles aussieht und auf was ihr euch freut. Sagst du, bei welcher Klinik ihr seid, oder willst du das nicht sagen?
Ja, wir sind im CAA beim Dr. Herrero und ja, ich werde da auch jetzt halt immer mal ein bisschen was auf meinem Profil von ihm teilen dann ab Herbst und ist da, glaube ich, auch offen dafür, ein paar Sachen zu erklären. Da freue ich mich schon total drauf. Und
Super.
wir freuen uns auch, ihn wieder zu sehen. Also wir haben wirklich ein gutes Verhältnis zu ihm. Wir haben auch damals, wie wir dann von Spanien zurück sind, und wir hatten dann den Anruf, dass das mit unserem Embryo aus der ersten Behandlung nichts wurde. Und wie wir uns auch entschieden haben, dass wir diesen Blasto nicht mehr oder die Blastozyste nicht mehr nach Spanien schicken,
Ja.
haben wir auch mit ihm telefoniert. Wir haben uns mit ihm da immer abgewegt und transparent mit ihm kommuniziert und haben irgendwann mal, ich weiß noch, wir waren da vor im Supermarkt standen und hatten da ein Gespräch noch und haben dann gesagt, okay, wir kommen mit dem Embryo, wir werden ihn nicht nach Spanien schicken. Und somit war das aber auch so, dass wir ihn ja nicht mehr sehen werden.
Ja.
Und das war schon was, wo wir dann das erste Mal gemerkt haben, hey, da ist jetzt schon echt eine Verbindung da zu diesem
Wahnsinn.
Arzt.
Ja.
Mein Mann hat dann halt gesagt, ja, ich habe dem Arzt dann gesprochen, habe gesagt, Julio. Mein Mann hatte gemeint, hey, wir sehen jetzt Julio, ja, Dr. Herrero, damals war man noch per Sie, sehen wir ja gar nicht mehr. Und er hat dann total gescherzt und hat gesagt, ja, wir können Videocalls machen, wenn du mich vermisst. Also, wir haben da schon eine gute Bindung. Und von dem her haben wir natürlich uns andere Kliniken für die Eizellspende mit angeschaut. Wir haben aber mit ihm auch offen drüber gesprochen, gesagt, was uns beschäftigt, was uns wichtig ist bei einer Eizellspende. Haben
Ja.
uns das angehört von ihm und haben uns dann am Ende auch für ihn entschieden. Und das passt einfach.
Ja,
Ja,
klar,
das muss
natürlich.
jeder für sich selber entscheiden. Also viele Frauen schreiben ja auch immer, wo bist du, in welcher Klinik und welche würdest du mir raten? Oder auch in einen, ich mache so 1:1 Mentorings, um einfach mal wieder so einen klaren Plan zu haben, was die nächsten Schritte sein können. Und da sage ich nie, du musst in irgendeine Klinik gehen. Es ist so individuell und es muss einfach für jeden selber passen. Und ja.
Ja, natürlich. Das ist ja, also ein Vertrauen kann man ja nicht irgendwie, das entsteht halt. Und
Genau.
ne, manchmal hat man es und manchmal matcht es und manchmal matcht es eben nicht. Ich finde das auch so wichtig, was du gerade noch gesagt hast, dass du dich da auch verabschieden musstest und so einen Trauerpunkt auch hattest, der jetzt nicht ewig lang gedauert hat. Aber ich glaube, das ist total wichtig und wertvoll, das so, da so gründlich zu sein und dahin zu gucken und hinzufühlen. Ist da noch was, was betrauert werden möchte, dass es eben dann doch nicht meine eigenen Eizellen sind, so, ne?
Genau.
Und das hast du gemacht und das, sonst ruckelt es irgendwo, glaube ich, ne? Wenn man das so übergeht und dann kann der ja auch immer mehr so eine Vorfreude und eine Aufregung und eine Hoffnung und ein Optimismus wieder da sein, dass man sich da so richtig reinstürzt. Du hast jetzt gerade Herbst gesagt, das heißt, jetzt braucht ihr also noch ein bisschen Geduld. Ich hätte beinahe gesagt, wir.
Ja, das braucht noch ein bisschen Geduld. Ja, und mein Mann hat natürlich auch gesagt, also wir haben alle Ärzte immer gesagt, wie schön meine Gebärmutter ist. Also das ist auch wieder so ein
Ja.
Punkt, über was man alles spricht dann im Kinderwunsch, oder?
Ja,
Also
und über
schöne
was man sich
Gebärmutter.
freut, ne? Ja, ich weiß noch, also ich hatte eine Gebärmutterspiegelung und die sagte zu mir, also sie haben eine wunderschöne, wie hat sie es nochmal gesagt? Eine Bilderbuch-Gebärmutter oder irgendwie sowas. Und ich habe gedacht, boah, also ist mir egal, ich habe Zellulite, schiefe Zähne, keine Ahnung, was, graue
Genau.
Haare oder so,
Hauptsache
aber
die
ich habe,
Gebärmutter
genau,
passt.
ich habe eine wunderschöne Gebärmutter, ich freue mich. So, das ist das, was zählt.
Genau, ja,
Ja.
kenne ich. Und auch da, auch Julio in Spanien hat dann auch damals beim Ultraschall gesagt, die Gebärmutter, wunderschön. Und ich war
Oh.
da so durch und habe gesagt, ich habe das schon so oft gehört, ich kann es echt nicht mehr hören.
Ach
Schön, dass
so.
die Gebärmutter schön ist, aber
Ja.
sie muss jetzt halt auch echt mal performen, so
Sie muss jetzt auch ein kuscheliger Ort sein, einfach,
genau.
ne? Jemand
Und
sagt,
er
hier
hat das dann
bleibe ich.
erklärt, hat gesagt, ja, wie eine Birne und dreischichtig und alles. Und das hat mein Mann auch letztens wieder aufgegriffen und hat gesagt, wir müssen das eigentlich mit der Eizellspende probieren, weil deine Gebärmutter ist so schön, das können wir doch nicht verschwenden. Also
Ja.
schauen wir mal, was die Gebärmutter so macht. Und genau, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, weil es ist jetzt natürlich auch wieder ein Prozess, der anläuft oder ein Ablauf in dem Fall. Wir müssten einmal nach Spanien. Also eigentlich würde es reichen, wenn mein Mann nach Spanien zur Samenabgabe und zur
Klar.
Blutabgabe geht. Haben aber gesagt, wir fliegen beide, weil es uns ja im letzten Spanienaufenthalt nicht so gut ging. Deswegen nutzen wir das und essen einfach nochmal Tapas und trinken Rioja und machen irgendwie so ein süßes Event draus. Genau, und dann werden Bilder von mir gemacht. Und dann ist der nächste Schritt tatsächlich anhand von meinen Bildern, gibt es so eine KI. Also ich erzähle das jetzt so weit, wie es ich verstanden habe. Ich bin natürlich kein Arzt, aber
Ja.
Julio wird bestimmt auf dem Profil mal was erzählen. Also es gibt eine KI, die heißt Femino-Match und schaut halt anhand von gewissen Gesichtspunkten und anhand der Bilder von mir, welche Eizellspenderin mir ähnlich schaut. Das ist so der eine Punkt. Und auf der anderen Seite wird dann auch ab der Abgabe der Spermien und des Blutes von meinem Mannes ein Carrier-Test gemacht. Also daran die genetische Untersuchung auf, ich weiß gar nicht, sind es 400 Krankheiten, wo man Träger sein kann, irgendwas zwischen 300 und 500, glaube ich, sind es.
Ich meine, 400 hätte ich auch mal gehört, ja.
Und vom zeitlichen Ablauf ist es so, dass diese Auswertung 4 Wochen dauert. Das heißt, wir werden dann ja schon bei Ende September, haben dann nochmal eine genetische Beratung, wo wir das auch alles durchsprechen. Und ab dann passiert oder wird der Prozess angestoßen, eine Eizellspenderin zu finden.
Ja. Was haben die dir gesagt, wie lange das so dauern kann?
Also der gesamte Prozess, glaube ich, zwischen 3 und 4 Monate. Wir rechnen jetzt mal mit einem Transfer Richtung November.
Ja. Boah, ist das aufregend. Und ist das, ich hab noch ein paar Fragen. Hast du noch einen Moment Zeit, Ines? Gut. Was ist euch noch wichtig? Kann man da so Angaben machen? Jetzt nicht nur das, was die Optik angeht, also dass es vielleicht jemanden gibt, eine Eizellspenderin, die irgendwie eine Ähnlichkeit mit dir hat. Und habt ihr noch auf was anderes Wert gelegt?
Ja, da hat jetzt die Epigenetik auch wieder eine Rolle gespielt. Ich habe zu ihm gesagt, also die muss mir schon ähnlich sein und die braucht ein bisschen Temperament, so wie man sie eine Spanierin vielleicht auch vorstellt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe zu ihm gesagt, sie muss zu unserer Familie halt einfach passen. Und das waren so meine größten Bedenken, weil ich gesagt habe, wir sind halt aktiv, wir sind viel unterwegs. Kriegt man das dann irgendwie hin oder wie läuft das ab? Und er hat dann gelacht, hat gesagt, also ich kann ihm vertrauen, er wird da wirklich eine gute raussuchen. Wir haben da jetzt aber keine Liste, was die an Eigenschaften erfüllen muss. Das haben wir nicht.
Ja.
Und er hat dann aber auch wieder auf die Epigenetik angespielt und vor allem auch, was man als Eltern, also auch als Mann mitgibt, dass das Kind vom Vorleben lernt und ja in eine Familie hineingeboren wird, die aktiv ist. Und von dem her gibt man ja auch, wenn das Kind auf der Welt ist, nicht nur im Vorfeld über eine Schwangerschaft und die Genetik, sondern auch so, wie man sich halt verhält, einfach in der Familie viel, 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 viel mit.
Ja, klar. Gab es mal einen so einen Moment, so einen Punkt, ich weiß nicht, wie viele Frauen das haben, aber ich habe das manchmal, ich arbeite ja auch viel mit Klientinnen seit 2019 und da sind eben auch Frauen dabei, die eine Eizellspende machen. Und da war das ja noch ein bisschen exotischer, möchte ich fast sagen. Und da war das manchmal ein Thema dieses Jahr, Augenblick mal, dann hat mein Mann ja jetzt mit einer anderen Frau, ich mache Anführungsstrichen, ein Kind. War das irgendein Thema bei dir oder bei euch, dass ihr gesagt habt, finden wir das irgendwie komisch? Es kommt da vielleicht eine Eifersucht oder irgendwie sowas?
Eifersucht nicht, aber wir hatten das beide. Also mich hat es auch gewundert, dass da von der Familie und auch wir haben es natürlich dann nach der Familie auch den Freunden erzählt, dass da nie dieser Punkt kam. Vielleicht hintenrum, ich weiß es nicht, also uns hat keiner angesprochen. Aber wir hatten das beide. Also schon immer wieder mal, wenn wir über Eizellspende gesprochen haben oder gesagt haben, schau mal, die haben eine Eizellspende gemacht und wir gesagt haben, nee, können wir uns für uns nicht vorstellen. Und mein Mann hat dann schon gesagt, ja, er kann sich das gar nicht vorstellen. Dann hat er ja ein Kind mit einer anderen Frau oder wo es dann konkreter wurde und wir drüber gesprochen haben und ich mich dann wirklich so reingefühlt habe, konnte ich mir das im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen, dass da eine fremde Eizelle in mir ist. Also, dass ein Transfer stattfindet, der ja schon sehr emotional ist und also eine Eizelle befruchtet mit dem Samen von meinem Mann in mich kommt. Das war für mich eine Vorstellung, wo ich sage, boah, das ist krass.
Ja.
Und die hat sich, es hört sich jetzt einfach an, aber die hat sich echt in Luft aufgelöst, nachdem ich diese Info von der Epigenetikerin bekommen habe und auch Julio, also Dr. Herrero, nochmal erklärt hat, was es mit der Epigenetik auf sich hat. Und dann war das verflogen. Es ist, glaube ich, halt einfach dann ein inneres, ein anderes Setting, das du irgendwie mit in dir dann einfach hast auch.
Ja. Ja, spannend. Aber auch das, finde ich, eben ist wieder so wichtig, ne? Sich das anzugucken. Weil an dieser Stelle jetzt einfach mal ganz unschön dazu gesagt, das gibt es tatsächlich. Nicht super häufig, aber es gibt es, dass Frauen, weil so richtig reinfühlen kann man sich manchmal nicht. Und es gibt auch natürlich Frauen, die machen vorher, musstest du das auch machen, so eine psychologische Beratung?
Nee.
Ja, manche müssen das und manche nicht. Und manche gehen nicht so tief rein, wie du das jetzt gemacht hast und stellen sich das nicht so vor, wie würde sich das für mich anfühlen. Und die sind dann plötzlich total überrascht und stellen fest, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit einer fremden Eizelle, ich habe mich vertan. So. Und dann, ja, gibt es eine, also mal ganz hart gesagt, dann treiben die tatsächlich ab. So, das ist super selten. Aber das kommt tatsächlich vor. Deswegen gibt es manchmal diese Sache, dass man vorher mit einer Psychologin sprechen soll, damit man das alles mal einmal kurz überdenkt und bedenkt und mit einbezieht, damit man eben wirklich sicher sein. Also was heißt schon sicher sein kann. Wie sich es dann am Ende anfühlt, weiß man vorher nicht, aber man kann versuchen, es sich vorzustellen, so wie du das auch gemacht hast, ne? Und dann.
Ja, und es ist schon so eine Ungewissheit da. Also ich habe auch gestern erst zu einer Freundin gesagt, ich weiß gar nicht, also auch weil du das mit der psychologischen Beratung gesagt hast, ich bin so ein Mensch, ich spüre ganz genau, wann hole ich mir, wann brauche ich Hilfe von außen, egal zu welchem Thema, wer passt da auch und wie lang.
Ja.
Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, hey, sollte ich vielleicht jetzt an dem Punkt nochmal mit einer Psychotherapeutin oder so in der Richtung nochmal reden, ob das für mich passt. Also einfach auch, weil ich mir gedacht habe, was ist denn, wenn ich durch die Geburt, das sind einfach so Gedanken, die man durchspielt, was ist, wenn ich durch die Geburt dieses Kind auf den Arm bekomme und ich kann es nicht annehmen, auch wenn vorher alles gut war.
Ja.
Natürlich macht man sich solche Gedanken. Und Stand jetzt sage ich, ich brauche es nicht, aber sobald ich das Gefühl habe, da kommt irgendwas hoch, werde ich mir da auf jeden Fall therapeutische Unterstützung holen und einfach mal das Gespräch suchen. Also ich finde das auch total wichtig, dass man da selber spürt, wann man das macht.
Ja, genau. Und dass man da auch keine Hemmungen hat. Und lieber früh, ne, irgendwie und nicht erst so lange wartet und denkt, ach, vielleicht geht es ja auch weg oder so, sondern gerade, was du ansprichst, so eine Geburt macht ja auch ganz viel mit einem und löst ja ganz viel aus. Und im Idealfall halt was unglaublich Verbindendes, weil ihr das dann gemeinsam geschafft habt, so. Aber das weiß man eben ja vorher nicht. Und das finde ich sehr, sehr vorausschauend und ja, sorgsam irgendwie auch und verantwortungsbewusst, dass du sagst, nee, dann lasse ich da lieber nochmal, dann gucke ich da lieber nochmal mit jemandem gemeinsam hin, so.
Ja,
Ja,
und am
spannend.
Ende haben wir jetzt dann einen Deal, oder was heißt Deal? Ja, aber es ist ein Deal. Im Endeffekt ist es ein Deal. Wir werden zwei, also wir haben eine Einzelspenderin und werden die Garantie haben, dass wir mindestens zwei gesunde Embryonen haben. Also unsere Embryonen werden getestet, das machen wir auf jeden Fall mit. Und haben die Garantie auf zwei gesunde. Wenn jetzt wenn wir nur einen Embryo haben, der gesund ist, dann wird, wenn der Transfer scheitert oder es zu einer Fehlgeburt kommt, eine neue Eizellspenderin gesucht. Also es wird nicht die gleiche sein, sondern es wird eine andere gesucht, weil man sagt, okay, vielleicht hat da irgendwas nicht gepasst grundsätzlich. Genau, wir könnten aber auch, und da haben wir letztens auch viel gelacht, weil ich gesagt habe, was ist denn, wenn wir dann fünf gesunde Embryonen haben. Also gehen wir nochmal vom Positiven aus und von dem, was bei uns irgendwie noch nie geklappt hat, aber vielleicht haben wir das Glück und haben auf einmal fünf gesunde Embryonen. Wie soll ich denn da abschließen? Also es gibt ja dann auch die andere Richtung, die passieren kann.
Ja, na klar. Ja, es ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also was machen wir dann? Was passiert mit denen irgendwie?
Wenn man
das
dann
sind ja
fünf
potenziell.
Transfers, weil da hängt ja so viel Emotion, so viel Geschichte dran.
Ja.
Da muss man sich dann auch gut trennen davon.
Absolut. Ja, das ist dann auch echt nochmal wieder ein neuer Prozess irgendwie, ne?
Ja.
Och, und dann wird man vor Fragen geworfen, die man vorher, und denkt, oh Gott, mal gucken, kann man sich vorher gar nicht überlegen. Das muss man dann erst in dem Moment wahrscheinlich, ne? Wahnsinn. Ich finde das so, so, so beeindruckend, faszinierend und inspirierend und mutmachend, eure Geschichte zu hören, euren Weg zu hören, auch zu sehen, wie du den gehst. Auch, dass du ganz offen sagst, ich habe Tiefpunkte, ich hatte einen ganz dollen Tiefpunkt, den habe ich überwunden und seitdem stehe ich irgendwie da echt stabil da und kann nochmal Kraft sammeln und Anlauf nehmen sozusagen und mich in dieses Abenteuer Eizellspende stürzen. Und da wünsche ich euch natürlich einfach nur von Herzen so viel Glück und auch Freude und dass das schön wird mit Dr. Herrero an eurer Seite und mit Spanien, wo ihr nochmal neue Erinnerungen jetzt. Jetzt geht ihr ja mit einem ganz anderen Gefühl nochmal nach Spanien und habt da hoffentlich eine ganz andere Zeit, ne?
Total, total. Und es ist auch so, weißt, unser Leben beginnt halt wieder. Das hört sich so blöd an, weil man lebt natürlich während des Kinderwunsches trotzdem. Aber ich stand die Woche da am Sonntag vor meiner Wochenplanung und ich hatte keine Arzttermine zu planen. Ich hatte keine Kinderwunschklinik. Ich habe gerade keine Spritzen, die ich nehmen muss, also außer meine Supplements natürlich. Und ich habe dann vielleicht auch die Vorbereitung vom Transfer. Aber bis zu diesem Transfer haben wir einen Besuch in Spanien und dazwischen können wir wieder planen. Wir haben jetzt vieles on hold gesetzt, wo wir vereinbaren wollten. Und jetzt nacheinander machen wir hier Termine aus, was unser Privatleben betrifft. Und das ist einfach schön, mal wieder planen zu können und zu wissen, diese Termine werden auch stehen. Weil sonst machst du halt was aus und weißt ja, okay, also freue ich mich jetzt erstmal gar nicht drauf, weil kommt bestimmt wieder irgendwas dazwischen oder so. Nee, die stehen, so wie es eigentlich normal im Leben ist.
Was für eine Freiheit, ne? Was für eine Freiheit, ja. Und ich hatte das, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ich hatte manchmal so einen Schatten. Also ich bin eigentlich auch wirklich ein grundpositiver Mensch und sammel mich dann oft zusammen und finde mich irgendwie wieder und erinnere mich, wer war ich noch mal vorher? Ich hatte auch andere Schicksalsschläge und so und wie habe ich das noch mal hingekriegt und irgendwie so. Also ich erinnere mich immer wieder an mich irgendwie, wer bin ich eigentlich so? Und trotzdem hatte ich das manchmal im Kinderwunsch, dass so ein Schatten mit dabei war. Also wenn ich mir Bilder angucke aus der Zeit, dass ich denke, ja, das sieht von außen betrachtet nach einem total glücklichen, schönen Foto aus und als hätten wir die beste Zeit. Und in mir drin war aber was ganz schön Trauriges auch mit dabei. Hast du das auch?
Ich habe das auch. Ich habe also allein auch das Urlaubsalbum vom Februar, wenn ich das anschaue, das sind halt auch Sachen dabei, wo wir vorher eine richtig krasse Diskussion hatten, wo es mir vorher nicht gut ging und wir abends den Sonnenuntergang genossen haben. Und das ist, also ich denke immer, viele schauen ja so Bilder von außen an oder halt auch auf Social Media generell natürlich und denken sich immer, ach, was haben die für ein tolles Leben? Also zu anderen Menschen, jetzt nicht zu uns, sondern generell zu anderen Menschen. Und ich denke mir immer, ihr wisst nicht, was da dahinter steckt. Und ja, ich habe das auch. Ich habe so viele Situationen, wenn ich Bilder anschaue oder auch mein Mann dann mal irgendwie in seiner Galerie Bilder durchgeht und er zeigt mir was, sonst kann ich dir genau sagen, ich kann alles mit dem Kinderwunsch verknüpfen.
Ja, ist
Da
irre, ne?
haben wir Vatertag, haben wir einen Anruf bekommen, war toll, mein Papa war da, es war ein schöner Tag, bis der Anruf von Dr. Herrero kam und unser Embryo nix wurde. Und so kann ich dir da mein Geburtstag vor 3 Jahren. War
Ja.
eine Vollkatastrophe, null Befruchtung. Das Bild, wenn ich mir anschaue, denke ich mir, da war ich mit dem Sternwerfer beim Frühstückessen. Mein Mann hat mir einen Blumenstrauß besorgt, ein tolles Frühstück gemacht, war eine Stunde davor und danach war alles anders. Das sind so viele Situationen, also ich kann das total nachvollziehen, was du da sagst.
Ja, genau. Deswegen finde ich auch, sind Fotos auf der einen Seite so wahnsinnig schöne Erinnerungsschätze, weil ich mich nämlich auch an die guten Dinge erinnere, wenn ich Fotos angucke. Aber ich weiß es auch eigentlich noch ziemlich genau, wie ich mich dann da eigentlich gefühlt habe, auch wenn man es von außen nicht sieht, ja.
Ja, genau.
Der Kinderwunsch prägt einfach wahnsinnig, stark. Und
Ja,
ja.
und ich weiß gar nicht, ich denke mir, ich habe letztens vor dem Schwangerschaftstest, da habe ich irgendwie, ach, dieser Algorithmus, ja, der hat mich irgendwie erwischt und ich habe dann positive Schwangerschaftstest-Videos angeschaut. Das ist natürlich auch toll, ne, wenn du dann drin hängst und dir so ein Video nach dem anderen
Und dann
anschaust.
fragt man sich auch von außen, guckt einer drauf von einem selbst, warum gebe ich mir das hier eigentlich gerade? Hör doch auf, guck dir
Ja,
doch was anderes an,
genau.
Katzenbabys oder so.
Ja,
Ja.
und da dachte ich mir aber auch, ich weiß, also das hört sich jetzt blöd an, aber man hat so viel für diesen positiven Test gemacht, wenn der wirklich positiv sein sollte, was ich mir ja gar nicht mehr vorstellen kann. Es ist ja nicht mehr in meiner Vorstellung, weil da waren nie 2 Striche. Wir haben immer dieses ekelhafte Gefühl, wir drehen den um und da ist nichts.
Boah.
Und ich habe mich dann so reingefühlt, wo ich diese ganzen Videos gesehen habe mit den erfreulichen Nachrichten und 2 Strichen. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich diese Emotionen aushalte in dem Moment. Das
Ja.
hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist so überwältigend, allein wenn ich schon diese Videos mittlerweile sehe, dass ich mir denke, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Mein Körper wird das Nerven, also das absoluter Vollalarm und fährt einfach komplett runter.
Ja.
Also da
Ja, weil das
auch so
andere
die
Bild.
Zeit danach. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass man sagt, hey, jetzt bin ich schwanger und jetzt ist alles gut. Nee, ich glaube, dann wird es. Für mich glaube ich erstmal die ersten Wochen richtig krass, weil das alles hochkommen wird. Klar, ich habe das verarbeitet, ich habe getrauert, so gut wie das man das machen kann in dem Prozess.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass da erstmal ganz viel hochkommt an Dankbarkeit, um aus diesem Club der unerfüllten Kinderwunsch, wo man nie drin sein wollte, aussteigt.
Ja, total. Und das ist, wie du schon sagst, du hast es dir angeguckt, du hast vieles davon verarbeitet. Aber das ist ja nochmal eine neue Ausnahmesituation. Und auch egal, ob die jetzt positiv ist oder negativ, die löst ja wieder was aus und löst eine Kettenreaktion aus mit den anderen
Ja,
Emotionen. Und
ja.
dann wirklich zu sagen und das zu realisieren. So, also ich weiß, ich habe in der geglückten Schwangerschaft dann, ich habe, glaube ich, wirklich fast bis zur Halbzeit gebraucht, um das echt zu realisieren. Und manchmal heute noch, meine Tochter ist jetzt 3,5, sitze ich da und denke, das ist echt jetzt, oder? Oder nimmt mir die einer wieder weg? Oder da ist es jetzt
Ja.
wirklich, das stimmt, ne? So,
Ja.
also das ist nach so einer langen Reise, ist, glaube ich, die Dankbarkeit gigantisch groß. Und auch dieses immer wieder realisieren, dass es jetzt echt geklappt hat, weil es eben so lange nicht geklappt hat. Und das muss man irgendwie erstmal, es muss ankommen.
Ja, ich glaube auch, das braucht viel Zeit.
Ja. Aber weißt du was, ich freue mich darauf, das mitzuerleben. Wir werden es hoffentlich genau das sehen. Eine Schwangerschaftsverkündung. Ich freue mich für meine Zuhörerin selten, wenn es eine Schwangerschaftsverkündung gibt. Aber ich glaube, da freuen wir uns jetzt vielleicht alle drauf und sind ganz gespannt, wie sich das dann tatsächlich für dich anfühlen wird. Ja.
Ja, wir brauchen einmal Glück.
Ja, das wünsche
Genau.
ich euch so, so von Herzen. Vielen, vielen Dank, Ines, und alles, 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 alles Liebe für euch und für dich.
Danke, danke und danke, dass ich zu Gast sein darf.
Total gerne. Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne. Ich glaube, das kann so viel Mut machen. Das ist irgendwie so, ach ja, mal eine so inspirierende, schöne Folge mal wieder geworden, finde ich. Also von daher freue ich mich natürlich über Abos, über Sterne, aber auch wenn ihr einfach teilt und das unter die Kinderwunschmädels bringt hier. Also euch auch alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.